Meine Freunde, wenn wir erzählen würden, wie viele Leute hier sind, dann hätten wir uns am Schluss verzählt. Es ist einer mehr da. Einer mehr da, den wir wahrscheinlich nicht gezählt hätten, weil wir nicht sehen. Und der ist wirklich unter uns der auferstandene Herr Jesus Christus. Und weil er da ist, können wir mit ihm reden. Und das wollen wir jetzt tun. Wir bleiben jetzt. Herr Jesus, aller Trost und alle Freude ruht in dir, Herr Jesus Christus. Und darum bitte ich dich, offenbare du dich heute Abend. Wir können nicht satt werden von Menschenwort, aber wir müssen deine Hirtenstimme hören. Lass sie ertönen, Herr. Rufe du. Amen. Meine Freunde, wir haben heute Abend das Thema, der Tod lässt sich nicht totschweigen. Der Tod lässt sich nicht totschweigen. Und dazu lese ich ein Wort aus dem Hebräerbrief, Hebräer 9, da heißt es, im 27. Vers. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht Gottes. Der Tod lässt sich nicht totschweigen. Also sehen Sie, ich habe heute so einen tiefen Eindruck bekommen, wie schön Rügen ist. Das präsentiert sich ja in diesem Sonnenglanz, nicht wahr, an den Buchenwäldern. Und da denkt man eigentlich, man müsste einen fröhlichen Vortrag halten über Lärchen und Blumen und jetzt so ein schrecklich ernstes Thema. Der Tod lässt sich nicht totschweigen. Da habe ich mich fast innerlich dagegen gewehrt. Und da habe ich gemerkt, siehst du, du willst den Tod auch totschweigen. Du willst über was anderes reden. Wir sind versucht, sogar der Pastor kann den Tod totzuschweigen. Und der lässt sich nicht totschweigen. Verstehen Sie mich hinten? Bin ich laut genug? Als Student bekam ich mal so einen tiefen Eindruck, als unser verehrter Professor Karl Heim eine seiner Vorlesungen so anfing. Da sagte er mit seiner leisen, eindringenden Stimme, wir haben alle einen stillen Begleiter neben uns, einen unsichtbaren Begleiter. Der steht morgens mit uns auf, der geht mit uns zu unserem Tagewerk, der begleitet uns auf unsere Vergnügungen, der ist immer unsichtbar neben uns. Und eines Tages, wenn wir vielleicht gar nicht mitrechnen, legt er uns die Hand auf die Schulter und sagt, nun komm mit. Und das ist der Tod. Unheimliche Sache, dass der Tod mit jedem Menschen vom Leben mitgeht. Keiner von uns weiß, wann das ist, dass der Tod uns die Hand auf die Schulter legt und sagt, nun komm mit. Die können nicht, die Jungen denken, na ja, ich habe noch lange Zeit. Sie haben keine Garantie, dass sie auch nur 50 Jahre werden. Jeden Moment kann er uns die Hand auf die Schulter legen, nun komm mit. Und wenn es so steht, sollte man doch ganz anders mit dem Tod rechnen und die Frage aufwerfen. Wenn der Tod sagt, komm mit, da kommt die Frage, wohin? Wohin denn? Wohin führt mich denn der Tod, wenn er mir die Hand auf die Schulter legt und sagt, nun komm? Wo führt er mich hin? Oder anders ausgedrückt, was kommt denn dann, wenn ich gestorben bin? Bitte, stört mich. Ja. Also, wenn ich daran denke, wie viele Antworten ich da schon bekommen habe, auf die Frage, was kommt denn nach dem Tode? Nicht die allgemeingültigste Antwort ist, dann kommt gar nichts mehr. Bist du biologisch ausgelöscht? Fertig. Na, ich weiß das ganz bestimmt. Die anderen sagen, ja, also, wir gehen dann ein ins All. Da kann ich mir nicht viel drunter vorstellen, nicht? Wieder andere sagen, der Mensch verkörpert sich immer neu, da haben die inneren interessante Lehre, nicht? Dass der Mensch immer wieder kommt in neuen Verkörperungen, er ist gleichsam aufs Rad des Lebens geflochten und kommt in neuen, immer neuen Inkarnationen wieder. Also es gibt vielleicht noch viele Antworten. Sehen Sie, wenn irgendwo Maikäferplage ist, da kann ich mich geduldig drüber unterhalten und diskutieren. Aber um die Frage, was kommt nach dem Tod, kann ich nicht gemütlich diskutieren, denn das geht mir unter die Haut. Ich bin jetzt bald 70. Ich habe also die Hälfte meines Lebens bestimmt überschritten, nicht? Da muss ich wissen, was kommt, ja? Und da kann ich nicht Herrn Schulz und Herrn Mayer und Herrn Eierkopf fragen, was sie meinen. Da muss ich wissen, was hat uns schon getroffen. Da muss ich wissen, was los ist. Und meine Freunde, mir ist völlig klar. Ich muss den Fachmann fragen, der über Dinge Bescheid weiß. Mir helfen ja keine Theorien. Ich muss einen Fachmann fragen. Gibt es einen Fachmann? Sehen Sie, ich pflege meinen Jungs in Essen zu sagen, wenn mein Auto kaputt ist, dann fahre ich damit nicht zum Bäckermeister und sage, reparieren Sie einen Vergaser, sondern gehe ich zum Fachmann, da gehe ich in die Garage. Und wenn ich Brötchen kaufen will, gehe ich nicht zum Autoschlosser, da gehe ich zum Bäckermeister, nicht wahr? Und wenn meine Schuhe kaputt sind, dann gehe ich damit nicht zum Pastor, das ist ein lieber Mann, da unten sitzt er, aber meine Schuhe repariert man nun lieber doch besser der Fachmann, der Schuhmacher. Das heißt, wir gehen überall zum Fachmann. Sollte ich nicht in einer so wichtigen Frage was sagen, wenn 20 Jahre mit mir los ist? Fachmann fragen, da ist einer, der weiß Bescheid. Der kommt aus der anderen Welt. Aus der Welt Gottes, in unsere dreidimensionale Welt herein. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Es gibt Leute, die sagen, Jesus war ein Mensch wie wir. Da können Sie immer bloß sagen, da meint ihr einen anderen als ich. Ich meine Jesus, der aus der Welt Gottes in unsere dreidimensionale Welt hereinkam. Der selber starb, der die Bitterkeit des Todes gestorben hat. Um den Gott von Toten weg hat, der muss Bescheid wissen. Meinen Sie nicht? Den Fachmann frage ich, Herr Jesus, ich habe den stillen Begleiter, den Tod bei mir, und der sagt eines Tages, komm mit, Herr Jesus, wohin? Und da kommt hart das Wort. Ja, es dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht Gottes. Ist nicht mit dem Tode aus. Das können Menschen sich ausdenken. Der Fachmann, der Bescheid weiß, der selber durch den Tod zum Leben ging, der Herr Jesus Christus sagt, mit dem Tod fängt's an. Er hat einmal das unerhört große Wort gesagt. Geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit. Das könnte eigentlich nur Jesus sagen, der in die Verdammnis führt. Und viele sind, die darauf wandeln. Und der Weg ist schmal, die Pforte ist eng, zum Leben führt, und wenige sind ihrer, die ihn finden. Da sagt der Fachmann, nach dem Tode kommt sehr viel, und du kannst eh nicht verloren gehen. Ich werde oft gefragt nach so Vorträgen, wo ich hinkomme, können wir mal drüber diskutieren. Sag ich, nein. Ich lege ihn vor Leben und Tod. Im Auftrag meines Herrn. Man kann verloren gehen und man kann zum Leben kommen. Das ist nicht meine Erfindung, sagt er uns. Und lassen Sie mich erstmal bei dem stehen bleiben, dass ich Sie warnen muss vor der Hölle. Man kann ewig verloren gehen. Es ist eins der Worte Jesu, das mir also jedes Mal wie ein Schrecken durchs Gebein fährt, wenn ich es lese. Da sagt Jesus, unerhörtes Wort, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Also muss ich sagen, die fürchte ich doch. Wenn einer kommt und will mir mit dem Knüppel über den Kopf schlagen, der kriegt einen Schrecken, sie doch auch. Und da sagt der Herr Jesus, da sagt der Herr Jesus, das sind kleine Fische, das sind kleine Fische. Wenn ihr einer durchschlägt, da brauchst du keine Angst zu haben. Das ist toll, ne? Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Fürchtet euch aber, fährt er fort, vor dem Gott, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Und dann ist es, als wenn Jesus selber erschrickt und sagt, ja, vor dem fürchtet euch. Und da begegnen mir Masse Menschen, die sagen, glaube ich nicht dran, sage ich, es macht gar nichts. Das können wir ja abwarten. In 100 Jahren lebt keiner mehr von uns. Nicht? Da sind wir alle auf der anderen Seite. Und dann können wir feststellen, ob die Bibel recht hatte oder sie. Das macht nichts, ob sie dann glauben oder nicht. Damit ändern sie die Dinge nicht. Das können wir abwarten. Wie gesagt, 100 Jahren ist keiner von den jungen Männern mehr da. Nicht? Dann wissen wir es, ob die Bibel recht hat oder der Sohn Gottes oder die Vernunft. Sehen Sie, ich muss Ihnen mal eine Geschichte erzählen. Also in Norwegen, Sie haben ja besondere Beziehungen hier zu den skandinavischen Ländern. Und in Norwegen lebte bis vor kurzem ein berühmter gelehrter Professor, der ist Professor Hallesby in Oslo. Und der hielt manchmal Morgenandachten am Rundfunk. Und da ist er eines Morgens an den Rundfunk gegangen und hat in seiner Andacht gesagt, es kann sein, dass Sie heute Abend friedlich ins Bett gehen und morgen früh in der Hölle aufwachen. Und da gab es einen mächtigen Sturm. Und ein großer, berühmter Journalist von der größten Zeitung schrieb, das ist ja ein Skandal, wir leben doch nicht im Mittelalter, wie kann ein im Rundfunk so ein Quatsch gesagt werden? Und die kleinen Zeitungen nahmen es dann auf und kläfften mit nicht. Und schließlich hat der Rundfunk den Professor gebeten, erklären Sie die Sache nochmal. Und der Hallesby, ich kannte ihn, er ist so ein richtig alter Wikinger war das, wissen Sie? Der geht also von den Rundfunk und sagt, ich soll erklären, wie die Sache ist. Ich will es gern tun. Es kann sein, dass Sie heute Abend ins Bett gehen und morgen früh in der Hölle aufwachen. So klar genug. Na, nun gab es einen tollen Stunk, sogar, ich weiß nicht, die ganzen Weltzeitungen berichten über den Lachen und Höllenstreit in Norwegen, nicht wahr? Und die Zeitung schrieb an sämtliche norwegische Bischöfe, gibt es eine Hölle, ja oder nein? Manche machten so ein bisschen Eiertanz und schrieben Jein. Der führende Bischof von Norwegen, Smemo, schrieb Ja, Smemo. Und in der Zeit war es, dass ich von einer Studentenorganisation eingeladen wurde, Vorträge in Oslo zu halten. Und wie das in nordischen Ländern dann üblich ist, da in Norwegen und Schweden, war zuerst zu Anfang eine Pressebesprechung in so einem Hotel. Da kam jetzt diese Pressebesprechung waren vielleicht so 15 Herren da, Journalisten und so. Und dann setzte man sich im Kreis und dann stellte sich heraus, dass links von mir dieser Professor Hallesby saß als Vertreter der evangelischen Presse und rechts von mir dieser bekannte Journalist, der zuerst den Sturm entfesselt hatte. So saß ich nun genau zwischen diesen beiden Kontrahenten. Na, und da ging die Pressebesprechung erst an, nicht wahr, haben sie Kinder, sind sie verheiratet und so. Und wieder das Nötige geschrieben war, da ging es natürlich los. Pastor Busch, gibt's eine Hölle? Sag ich, ja, ich bin überzeugt. Das ist doch mittelalterliche Vorstellung. Da sagte ich, passen Sie mal auf. Erstens sagt es der Einzige, der Bescheid weiß. Das ist mir so unheimlich. Sehen Sie, Sie sind Journalist, aber Sie wissen über die Dinge nichts. Der Sohn Gottes weiß was, ja? Und zweitens sagt mir das meine Vernunft. Passen Sie auf. Der lebendige Gott lebt. Und statt dass er uns Sünder wegwirft, bietet er uns seine Gnade und Liebe an. Er sendet seinen Sohn. Da streckt der lebendige Gott die Hand aus nach uns. Er lässt seinen Sohn für uns ans Kreuz schlagen. Da stirbt der Sohn Gottes für meine Sünden und trägt meine Schuld weg. Und steht er auf und in ihm ruft, und durch ihn ruft mich Gott, kann Gott noch mehr für mich tun. Und sehen Sie, wer das wegpustet und will es nicht, der darf es. Wer ohne Frieden mit Gott leben will, der darf das. Es gibt keinen Zwang im Reiche Gottes. Wer die Gebote Gottes mit Füßen treten will, darf es, Gott schweigt dazu. Wer das ganze Neue Testament leuchten will, darf es, Gott schweigt dazu. Aber er darf dann in alle, passen Sie gut auf, in alle Ewigkeit ohne Frieden mit Gott leben. Und das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Dostojewski, der russische Schriftsteller, sagt, die Hölle ist der Ort, wo Gott nicht mehr hinsieht. Das muss furchtbar sein. Abgeschrieben bei Gott. Da kann man beten, er hört nicht mehr. Die Türen sind zu. Da ist man der verlorene Sohn, der ewig draußen ist, für den es keinen Weg nach Hause gibt. Das ist die Hölle. Nicht Teufel, die dir einen braten, sondern ewig friedelos. Keinen Frieden mehr finden können mit diesem Gott, weil man seine Hand nicht wollte. Und das dürfen sie. Wer keinen Frieden mit Gott will, wer seine Hand verschmäht, wer nicht umkehren will, wer nicht an Herrn Jesus, seinen Sohn, glauben will, der darf sein Leben lang und in alle Ewigkeit haben. Und das ist die Hölle. Mir sagte mal jemand, wie kann der Gott der Liebe Menschen in die Hölle werfen? Sage ich, bitte, den Weg wählen wir uns selber. Da marschiert der Mensch schon ganz freiwillig hin. Man kann verloren gehen. Und das stelle ich mir schrecklich vor im Gericht Gottes, dass Gott sagt, eine Menge Sünden, die dich verurteilen, aber die könnten vergeben werden durch das Blut Jesu Christi. Aber du hast meine Gnadenhand nicht gewollt. Denn ich kenne dich nicht. Denn ich muss sie warnen vor dem Verlorengehen. Der Tod lässt dich nicht totschweigen. Dahinter kommt die große Gefahr. In Ewigkeit Gott verlassen sein. So, und ich muss jetzt weitermachen. In meiner Bibel steht ein wundervolles Wort. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Allen Menschen. Keiner hier, dem nicht geholfen werden soll. Und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und die Erkenntnis der Wahrheit ist die Erkenntnis des Herrn Jesus Christus. Diese Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Da muss ich nicht drauf eingehen. Damit wir nicht verloren gehen, hat Gott gleichsam den Himmel zerrissen. Lassen Sie ruhig, lassen Sie bitte. Das ist die völlige Freiheit. Das ist die einzige Stelle, wo es keinen Zwang gibt hier. In der ganzen Welt. Hat Gott gleichsam, ich habe es mal so ausgedrückt, zwischen ihm und uns ist eine dünne Mauer. Er hat sie zerschlagen und seinen Sohn gesandt. Ich muss hier mal ganz persönlich reden. Sehen Sie, das war die große Stunde in meinem Leben, als ich zum ersten Mal war ich etwa 18 Jahre, ohne Zutun eines Menschen begriffen habe, dass Gott lebt und dass man in die Hölle kommen kann. Ich kann Ihnen nicht sagen, was ich da für einen unheimlichen Schrecken bekommen habe. Dieser Schrecken hat mein Leben regiert. Und ich möchte, ich könnte Ihnen davon etwas weitergeben. Gott ist mir in Diskussionsgegenstand. Gott ist mir als ein Großvater. Gott ist so, dass er Völker dahingeben kann. Dass er Schweigen verhängen kann über Menschen, die große Worte machen und er hat ihm nichts mehr zu sagen. Gott kann unheimlich sein. Unheimlich. Dieser Schrecken Gottes fiel auf mich. Und da war mir klar, wenn ich jetzt sterbe, dann gehe ich verloren. Und da stand die Frage vor mir auf, was kann ich tun, dass ich selig werde, dass ich gerettet werde. Damals war es, dass ich ein neues Testament in die Hand bekam. Ich kannte mich in dem Büchlein nicht aus. Und blättere nur und finde das Wort, Jesus Christus ist gekommen in die Welt, die Sünder zu erretten. Das schlug für mich ein wie ein Blitz. Sünder, das war ich. Errettet werden wollte ich unter allen Umständen. Wenn Jesus Christus Sünder errettet, nicht irgendein Jesus, sondern Christus Gottes Sünder errettet, dann musste ich den finden. Ich fing an, ihn zu suchen. Ich lief überall rum. Leute wussten nicht Bescheid. Bis mir aufging, der ist ja da. Ich Idiot, er ist ja hier. Mir sagte vorgestern ein junges Mädel, ich habe mich entschlossen, nur zu glauben, was ich sehe. Oh, sagte ich, haben Sie Amerika schon gesehen? Nein, sagte sie. Ja, ich sage, Sie glauben, dass Amerika da ist. Ja, aber das haben andere gesehen. Ich sage, andere haben auch Jesus gesehen. Und genauso wie Sie im Tatsachenbericht über Amerika lesen können, können Sie Tatsachenbericht über Jesus lesen, im Neuen Testament, nicht? Das ist ein dummes Gerede. Haben Sie schon mal die elektrischen Wellen gesehen, dass ein Radio spielt? Haben Sie nicht gesehen. Och, reden Sie doch nicht so dummes Zeug. Ich sehe nur, ich glaube nur, was ich sehe. Ja, natürlich. Ja, glauben Sie wirklich, sagen Sie, dass Jesus hier ist, ja, eine Handbreit neben Ihnen. Gehört, ja, da wird man ja verrückt. Nein, sage ich, da wird man endlich vernünftig, wenn man das begriffen hat. Da hört die Verrücktheit auf. Wenn Jesus in die Mitte meines Lebens kommt und ich begreife, den hat Gott geschickt, um mich zu erretten. Nun muss ich von Jesus reden und das tue ich am allerliebsten, nicht? Tue ich am allerliebsten. Sehen Sie, es gibt herrliche Geschichten von Jesus. Ich habe am liebsten die Geschichte eigentlich, wie er einmal spricht zu Tausenden und auf einmal gibt es eine Störung am Rande. Er kann nicht weitermachen, so ist eine Störung, außen, so, nicht? Da gibt es immer so vielleicht Störungen. Und Jesus hört auf, was ist denn los? Ja, was Schreckliches los? Ein Aussätziger war gekommen. Aussätzige, grauenvolle Krankheit, wie da steckt der Atem an. Und die werden hinausgetrieben. Da waren Aussätzige gekommen und drängten in die Versammlung herein. Die Leute schrien, nicht? Die hoben Steine auf, hau ab, Mensch! Aber sie wichen zurück und der bekam Platz. Es war, als wenn auf einmal mittendrin so ein Gang war wie hier. Und da kam der Aussätzige und kommt vor Jesus. ein schreckliches Bild, wie sie beim Aussatz der Faul, also die Nase ab und die Lippen und die Ohren und die, das Gesicht ist voll Eiter, grauenvoll. Der Mann wäscht sich nicht, er lebt in der Wüste. Ein Bild des Elends. Und da steht er vor Jesus. Meine Freunde, wundervoll. Das Elend vor Jesus. Ich möchte sagen, so muss es kommen. Unser Elend muss vor Jesus kommen. Der Heiland will nicht unsere schönen Gedanken sehen und nicht, was wir für tüchtige Leute sind und was für großartige Burschen, sondern er will unser Elend sehen. Und das weiß ich als alter Pfarrer, dass jeder sein Elend in seinem Herzen mit sich rumträgt. Ach Gott, was ein Elend! Das muss vor dem Heiland, unser Elend! Und sehen Sie, da fällt dieser Aussätzige vor Jesus nieder. Nun könnte ich mir denken, dass die Geschichte so weitergeht, dass Jesus zurücktritt einen Schritt und christlich sagt, komm mir nicht zu nah, lieber Mann, nee. So geht's nicht weiter, sondern es geht so weiter, dass Jesus die Hand ausstreckt, so heißt in der Bibel, und rührt ihn an. Die Leute haben geschrien vor Entsetzen. Aussätzige anfassen, das ist ja furchtbar, nicht? Jesus rührt das größte Elend an, er ekelt sich vor nichts, ganz egal, was du glaubst, was du bist. Jetzt stehst du vor Jesus, der gekommen ist, dass du nicht in die Hölle kommst. Und du darfst ihm dein Elend zeigen und deine Sünde und Schuld und all dein Unglauben, darfst du vor ihm ausbreiten. Er grollt sich vor nichts. Er rührt dich an. Ah, wenn ich der andere wieder im Busch mähre und malen könnte, es gab mal einen Maler wieder im Busch, nicht? Das wollte ich malen. Diese Hand des Heilandes auf dem Kranken, auf von dem Aussätzigen. Aber all die Geschichten von Jesus, er hat ihn geheilt, sind noch nichts gegen die, wo er am Kreuz hängt. Oh, wir gehen im Geist wieder hinaus nach Golgatha. Und da sehen wir die tausend Menschen brüllen, schreien. Die interessieren uns nicht. Brüllende Menschen ist allmählich langweilig. Wir sehen Soldaten, zackig. Gibt es in der ganzen Welt, habe ich auch ein bisschen Leid, nicht? Ich habe es reichlich Leid. Ewig Krieg und Kriegsgeschrei. Da hängen zwei Verbrecher, die hängen mit Recht da, grauenvoll aufgehängt. Aber die sehen wir jetzt auch nicht an. Aber der Mann in der Mitte. Der in der Mitte. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. O Haupt zum Spott gebunden, mit einer Dornenkrone. Sehen sich an, den Sohn Gottes. Warum hängst du da? Und dann gibt ihr uns die Antwort, ich hänge hier, um das Lösegeld zu bezahlen, mit dem ich dich von der Hölle loskaufe. Mein Blut. Ich hänge hier, um für deine Schuld zu bezahlen, die dich in die Verdammnis bringt. Ich nehme sie auf mich. Ich gehe für dich in die Hölle, damit du Frieden hast. Ich hänge hier als Opferlamm, das den Frieden zwischen dir und dem großen Gott herstellt. Sehen Sie Jesus an. Gekommen, dass wir nicht verloren werden, sondern dass Sünder selig werden. Oh, die herrliche Geschichte, wie sie ihn ins Grab gelegt haben und am dritten Tag es einmal hell wird, dass sogar alte Christknechte in Ohnmacht fallen und Jesus triumphierend aus dem Grab kommt. Er lebt, dieser Heiland, der ist da. Der ist da, den hat man tausendmal ins Grab stecken wollen, wieder ist er nicht geblieben, nicht? Klug und gelehrt und dumm und Maßnahmen ins Grab legen wollen, er lebt. Und der ist gekommen, dich von der Hölle zu erretten, um dich zum Kinde Gottes zu machen. Sehen Sie, darum heißt in der Bibel, es in keinem anderen Heil als in Jesus. Wenn ich diesem Heiland gehöre, habe ich keine Angst mehr vor der Hölle, weil meine Sünden vergeben sind, hat er weggewaschen. Wenn ich diesem Heiland gehöre, brauche ich keine Angst mehr vor dem Tode zu haben. Jesus lebt und ist der Tod mit der Eingang in das Leben. Nun brauche ich den Tod, mit der Tod zu schweigen, weil ich eine Hand halten kann, die mich bis in Ewigkeit festhält. Ich möchte sie zu Jesus rufen, dass sie an ihn glauben lernen. Sehen Sie, Sie können den Tod nicht wegreden. Sie können auch Ihre Sünden nicht wegreden. Sie können sich auch nicht selber vor dem Zorne Gottes retten. Wenn Sie sagen, ich bin gut, ich bin kein Sünder, Ihre Sünden schreien gen Himmel. Sie können sich nicht selber retten. Es gibt nur einen Weg. Jesus, wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht, sagt er. Ich möchte Sie zu diesem Heiland rufen. Da muss man den Schluss fassen, nicht? Muss man den Schluss fassen. Sehen Sie, ich vergesse nicht, wie der junge Kerl am Sterbebett meines Vaters stand. Und da sagte ich zu meinem Vater, war 53 erst, du Papa, das muss doch herrlich sein, wenn man wie du so ein was Großes geleistet hat im Leben, das muss doch schön sein, nicht? Wenn man so was Großes geleistet hat, da kann man doch im Frieden sterben. Und da sagt mein Vater, mein lieber Junge, wenn man am Rand der Ewigkeit ist, dann sieht man nicht mehr, was man geleistet hat. Dann fällt einem nur ein, was man versäumt hat und was man falsch gemacht hat. Und alle Sünden fallen einem ein. Und da bin ich froh, dass ich einen Heiland habe, der mich durch den Tod und das Gericht Gottes hindurch rettet, weil er für mich gestorben ist. Das hat mich gebracht. Mir fiel das Lied von Paul Gerhardt ein. Kein Unheil mich erschrecket, kein Urteil mich betrübt, weil mich mit Flügeln decket mein Jesus, der mich liebt. Man kann den Tod nicht wegreden. Wenn Sie selig werden wollen, brauchen Sie Jesus. Suchen Sie ihn heute, Sie wissen nicht, wann Sie sterben. Ich muss noch eine Geschichte vom Großvater erzählen. Wissen Sie, ich habe ein reiches Erbe. Als mein Großvater im Sterben lag, da gibt ihm seine Frau einen Löffel Wein und sagt, Vater, da hast du eine Erquickung. Und da richtet er sich auf und sagt, die größte Erquickung im Sterben ist die Vergebung der Sünden durch Jesu Blut. Das wurde mir erzählt, ich habe den nicht mehr gekannt, den Großvater. Aber jetzt sage ich, sein Enkel, die größte Erquickung im Leben ebenso ist die Vergebung der Sünden durch Jesu Blut. Denn ich brauche diesen Heiland nicht bloß im Sterben, sondern ich brauche ihn im Leben. Und darum rufe ich Sie heute zu ihm, dem Sohne Gottes, der auf Sie wartet. Der auf Sie wartet. Sie können mit ihm reden. Geben Sie mir Leben. Es war eine Frau im Sterben. Man konnte den Tod nicht mehr wegreden. Und da sagte sie ihren Kindern, warum weint ihr? Und zitierte sie einen Liedervers. Da heißt es, in Jesus hab ich hier das beste Leben, das Beste. Und sterb ich, wird er mir ein besseres geben. Ein Paradox. Beste, da gibt es kein besseres, nicht? Wundervoller Vers. In Jesus habe ich hier das beste Leben und sterb ich, wird er mir ein besseres geben. Amen.